Willkommen bei Presets Unleashed, der Podcast, der dir und deinem Team die Werkzeuge an die Hand gibt, um endlich Trusted Advisor und damit strategischer Umsatztreiber zu werden. Und ich freue mich heute ganz arg, dass ich eine Interviewfolge machen darf mit dem Julian Schaaf. Wir haben uns vor über 12 Jahren bei Salesforce mal kennengelernt. Damals war Julian in der AE-Rolle. Mittlerweile hat er viele Companies und Positionen in der Sales-Führung und bis hin zu einer Chief Revenue Officer-Rolle hinter sich bei Qualtrics, bei Salesforce, bei Building Radar und ist tatsächlich, genauso wie Tim und ich, seit über 2 Jahren schon in der Selbstständigkeit. Empathy Sales heißt seine Company und er kümmert sich hauptsächlich um das Training und das Enablement von Account Executives und Sales Teams. Und wir werden heute mal drüber sprechen, wie sollten eigentlich der Head of Sales und der Head of Pre-Sales miteinander umgehen, miteinander reden und dafür sorgen, dass das gesamte Sales Team die bestmöglichste Performance bringt. Ich fand's super spannend, super inspirierend und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Julian, geil, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Kannst du dich noch an den ersten Deal erinnern, den wir zusammen gemacht haben bei Salesforce?
Oh. War es ein Schweizer Kunde?
Ich weiß nicht mehr, was das für ein Kunde war. Also mein Bild, was ich im Kopf habe, ist hauptsächlich den Dialog, den wir beide im Büro hatten.
Oh shit, okay. Also ich glaube, es war ein Schweizer Kunde. Ja, ich glaube, du musst mir helfen. Ich bin sehr gespannt, um was du dich erinnerst.
Ich weiß nur mal, was das für ein Kunde war. Ich kann mich erinnern, dass wir beide sehr viel in der Schweiz unterwegs waren, was auch Spaß gemacht hat. Und eine meiner ersten Erinnerungen, die ich von uns beiden im Kopf habe, war im Salesforce-Office. Du kamst freudestrahlend ins Büro, hast gesagt, hey, super, wir können hier zusammenarbeiten. Ich habe einen geilen Deal. Disco habe ich schon erledigt. Lass uns mal den restlichen Plan machen. Und ich war so, okay. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren und dann haben wir, glaube ich, gemeinsam festgestellt, dass wir noch ein bisschen tiefer graben wollen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann sind wir zusammen hingefahren, haben Pitch gemacht, Demo gemacht. Und das war tatsächlich der Beginn einer wunderbaren, sehr freundschaftlichen und intensiven Arbeitsbeziehung. Also so habe ich das in meinem Kopf abgespeichert. Das ist 12 Jahre her und jetzt sitzen wir heute 12 Jahre später im Podcast, befinden uns beide an einer ganz anderen Stelle in unserer Reise. Nämlich beide in der Selbstständigkeit. Und ich habe es gerade in der Anmoderation auch schon gesagt, du hast unfassbar viel Erfahrung gesammelt im Vertrieb, in verschiedensten Rollen. Du hast die AE-Rolle gemacht, du hast aber auch viele Head-Off-Funktionen gehabt, bis hin zum Chief Revenue Officer. Und wir beide wollen ja heute mal so ein bisschen gucken, wie spielen eigentlich Pre-Sales-Führung und Sales-Führung zusammen. Und gerade wenn du aus diesen höheren Positionen wie CIO mal auf diese Sales-Organisation guckst, wie guckst du eigentlich auf so ein Pre-Sales-Team?
Ja, das Wichtigste erstmal vorweg, haben wir den Deal denn gewonnen?
Bestimmt.
Haben wir an keine verlorenen Deals erinnern, das muss auf jeden Fall gut gelaufen sein. Also, wenn ich an Pre-Sales denke, in einigen Organisationen fairerweise, in denen ich gewesen bin, gab es auch gar nicht so eine professionelle Pre-Sales-Organisation. Aber ich glaube, die entwickelt sich dann ganz natürlich, nämlich in dem Augenblick, vor allem wenn ich mir Salesforce oder Qualtrics anschaue, in dem eine Lösung so sehr an Komplexität gewinnt, dass es teilweise Einzelpersonen nicht mehr zuzumuten ist, sich in Gänze mit diesem Produkt auszukennen, sodass wenn du immer noch genügend Expertise auch vor technischen Personas auf Seiten des Kunden auftreten möchtest, dass du dich dann deutlich wohler gefühlt hast als ein Account Executive mit einem Solution Engineer Hand in Hand zu gehen. Genau, und das ist, glaube ich, der Augenblick, wo solche Organisationen extrem großen Mehrwert einerseits natürlich für den Kunden stiften, aber auch für den Account Executive, der sich deutlich wohler fühlen kann, wenn er in Tandem auftritt, aber auch sich auf, sag ich mal, sein Kernbusiness fokussieren kann und Solution Engineer seine Expertise mitbringt.
Jetzt hast du gesagt, kann Mehrwert stiften, wenn du aus deiner Head of Sales oder CIO-Rolle drauf guckst. Was sind deine Erwartungen an so ein Pre-Sales-Team? Was müssen die abliefern, damit du wirklich sagen würdest, hey, die liefern unserer Organisation einen echten Mehrwert?
Also ich glaube, wenn du mich damals gefragt hast, als wir uns das erste Mal begegnet sind, hätte ich dir noch eine andere Antwort gegeben und ich glaube, die ging so ein bisschen in eine Richtung von, mach mal eine tolle Demo. Und ihr habt tolle Demos gewonnen. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, also das hat immer die Erwartung erfüllt. Ich glaube, jetzt mit deutlich mehr Jahren Erfahrung, sowohl im Sales selber oder dann eben in leitenden Positionen, fällt einem auf, dass ein Solution Engineer so viel mehr kann und auch so viel mehr Mehrwert stiftet für einen Account Executive, der vielleicht sehr tief drin steckt in der Opportunity oder vielleicht sogar sehr stark unter Druck ist, was Quoten angeht, dass er eben nicht nur eine Demo oder Produktexpertise mitbringt, sondern ein Sparringspartner ist, um herauszufinden, was könnten Gründe sein, warum sich ein Kunde für unsere Lösung entscheidet und welcher Weg führt uns dahin, den Kunden die Entscheidung möglichst einfach zu machen, auch wirklich unsere Lösung zu wählen.
Über 1000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom DiscoDeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das DiscoDeck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge. Kannst du das im Sinne von, also Verantwortungsbereich, kannst du das definieren oder irgendwie eingrenzen, wo du sagen würdest, hey, das liegt auf jeden Fall, und Demo mache ich einen Haken dran, im Verantwortungsbereich von diesem Presales-Team und da muss sich der Head of Presales drum kümmern, dass das auch gewährleistet ist?
Ja, das ist natürlich wiederum sehr interessant, weil das ist ja auch ein großer Konfliktbereich, jedenfalls so wie ich es wahrgenommen habe, immer um die Verantwortung herum. Wenn du jetzt den Deal oder generell die Vorgehensweise in der Interaktion mit den Kunden anschaust, ich glaube, da würde ich sagen, es ist immer der Account Executive, der oder diejenige, die zum Kunden auftritt und dann auch am Ende des Tages die Entscheidung treffen sollte. Aber ich glaube, dass der Solution Engineer sehr stark Einfluss nehmen kann oder vielleicht auch sollte, um einen guten Weg zu finden. Besonders dann, wenn man eben feststellt, dass, wie du zum Beispiel immer sehr, sehr kritisch auch bei mir hinterfragt hast, du nicht so ganz an die Story glaubst oder nicht so sehr an die Value Proposition glaubst oder denkst, wir sind nicht gut genug aufgestellt, um jetzt hier mit All-In zu gehen. Und das ist der Augenblick, wo ich auch sage, hier sehe ich eine Verantwortung auch im Bereich Solution Engineering, dass wir eben nicht unseren Job so stupide denken im Sinne von, jawohl, ich trage halt die Demo dabei und was dann mit dem Deal passiert, passiert mit dem Deal. Sondern ein Stück weit mit die Verantwortung trägt zu sagen, das ist die Strategie, von der wir glauben, dass sie zum Erfolg führt und dann whatever it takes, selbst wenn es eben nicht in meiner Job Description drinne steht. Einfach weil wir beide wissen, Sales ist messy, Sales ist sehr unplanbar, Kundensituationen sind sehr unique und das heißt auch die Dinge, die wir tun müssen, werden sehr, sehr unique, je nach Kundensituation, die wir vorfinden.
Ja, also ich nehme auf jeden Fall mal mit, sich auch insgesamt verantwortlich zu fühlen, das Ding nach Hause zu bringen und nicht zu sagen, meine Rolle ist hier in einem einen Kästchen, ich mache irgendwie Tech und Demo und nach mir die Sinnflut und das Closing überlasse ich anderen Leuten, sondern von Anfang an kritisch, konstruktiv die ganze Geschichte mitzudenken. Okay.
Ja, ich glaube, da würde ich sogar noch einen oben draufsetzen und das ist das, wo ich dann so ein bisschen auch Richtung Head of Solution Engineering denke. Wir beide haben ja sowohl unter uns erlebt, aber auch in diversen Opportunities, dann in leitenden Funktionen, dass es zum Konflikt kommt zwischen Account Executive und Solution Engineering über die richtige Vorgehensweise hier. Oder sollten wir jetzt eine Demo machen, ja oder nein? Und natürlich gucke ich immer durch die Brille von Sales, weil das ist die Brille, die ich 15 Jahre lang auf hatte. Aber ich glaube, was auch vor allem eben von einem Head of Solution Engineering kommen muss, ist das Ganze aus der Kundenbrille zu sehen. Denn natürlich hat ein Head of Solution Engineering die Aufgabe, sein Team zu schützen im Sinne von, wir sollen nur da auf Opportunities unterwegs sein, die wirklich qualifiziert sind, wo wir denken, da haben wir eine Chance auf den Erfolg. Und wenn ein Account Executive wie ich damals bei unserem ersten Deal auf dich zukommt, natürlich mit Happy Ears wie alle Account Executives, und natürlich habe ich schon Discovery gemacht, also was willst du noch bei meinem Kunden, dann ist es immer recht einfach, zurückzupushen und zu sagen, naja, aber wir müssen doch mal gemeinsam Discovery machen oder naja, wir müssen mal hier tiefer nachbohren, der Pain reicht mir nicht. Und dann gibt's ganz oft Situationen, wo ich glaube, Account Executives oder auch Sales, die da sagen würden, ja, das stimmt, wir sind nicht gut positioniert hier, aber gleichzeitig, wenn man aus Kundensicht schaut, in der Situation, in der wir gerade sind, ist es vertretbar, dem Kunden jetzt zum Beispiel nochmal einen Discovery Call zuzumuten, wenn wir zum Beispiel an Outbound Opportunities denken, wo ein Kunde sich einfach denkt, so fuck, wann kommt denn endlich die Demo hier? Darf ich übrigens fuck sagen? Ich weiß gar nicht.
Ja, ja, du kannst ja alles sagen.
Ich hab's jetzt gesagt. Also wann kommt denn hier endlich die Demo? Und dann einfach sagt, okay, lassen wir mal 3 Grade sein, auch wenn das ja kein idealer Prozess war. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben und sehen dann halt über solche Verfehlungen, die bei AEs immer vorliegen, hinweg und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.
Ja, und ich glaube, auf diesen Punkt der Kommunikation werden wir auf jeden Fall noch kommen, ist aber eine gute Vorlage. Ich würde es mal eins höher heben sozusagen und mal auf diese Beziehung zwischen dem Head of Sales und dem Head of Pre-Sales zu gucken. Jetzt hast du verschiedene Head of Pre-Sales erlebt in deiner Karriere. Und was würdest du denn sagen, sind Verhaltensweisen oder Mindset, die für dich einen starken, einen guten Head of Pre-Sales auszeichnen? Was sind die Dinge, die du gerne sehen würdest, wo du erlebt hast, hey, die helfen uns, da erfolgreich zu sein als großes Ganzes?
Ja, also das eine, das Offensichtlichste, was ich jetzt sagen kann, und ich weiß natürlich auch, wer hier hauptsächlich zuhört, und das verstehe ich, und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, ist, das Team zu beschützen, dass die, wie gesagt, auf den richtigen Deals arbeiten, dass die von den Account Executives richtig eingesetzt werden, dass sie nicht als Demo-Monkeys oder whatever behandelt werden, das ist alles mal ein Give 'em Haken dran. Aber jetzt hast du ja vor allem gefragt, so aus einer Head-of-Sales-Sicht. Und wenn ich daran denke, es gab manchmal so in Sales-Kreisen beflügelte Begriffe, wie zum Beispiel das Deal-Verhinderungsteam. Ja, du weißt, wovon ich spreche. Und du als Account Executive und wir generell im Sales, glaube ich, um in diesem Job zu überleben, brauchst du eine gewisse Portion Optimismus. Du brauchst Happy Ears. Du musst an das Gute in einem Deal, in einem Kunden glauben, ansonsten überlebst du hier einfach nicht. Du bekommst so viel aufs Maul. Das ist so ein schwieriger Job. Im Forecast-Meeting kriegst du ständig gesagt, was nicht funktioniert. Dein Solution Engineer sagt dir ständig, was du alles falsch gemacht hast, und dass du ein Ticket aufmachen musst und dass das und das halt alles fehlt und so. Und irgendwann brauchst du aber auch jemanden, der einfach dran glaubt, dass es funktioniert. Jemand, der die positive Energie teilt, der sagt, nicht hier ist, was alles schief gehen kann und was alles schief gegangen ist, sondern hier ist, was gut läuft und was gut laufen kann. Und wenn ich an Head of Solution Engineering denke, ist genau das, was ich als ein Head of Sales brauche, ist jemand, der versucht, die Verantwortung, die auf dem Head of Sales liegt, mitzutragen, versucht, die Wege nach vorne zu finden und nicht immer nur den Konflikt und dich ein Stück weit zu unterstützen in der Aufgabe, die du hast, damit du da nicht halt immer wieder denkst, oh fuck, jetzt muss ich wieder dahin und eine Eskalation antreten, weil AE und Solution Engineer werden sich nicht einig oder whatever. Das kostet so viel Energie und ich glaube, das brauchen wir nicht. Hier wäre einfach etwas, wo man das gegenseitige Verständnis hat und mit jeder Menge Energie und die in den Kundensituationen reinsteckt und nicht in interne, ja, Eskalationen beispielsweise.
Ja, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst mit diesem Verhinderungsteam. Also ich glaube, den Optimismus, den die AEs haben, das ist sozusagen der Pessimismus, der von den SEs kommt, weil das ist alles so rosa Wolke und Ole-Ole. Und dann sagen die, um Gottes Willen, da gibt's ja 27 Gründe, warum das nicht so sein könnte. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen langsam machen, anstatt ein bisschen aufeinander zuzugehen und mal zu sagen, wo stehen wir und wie schätzen wir das ehrlicherweise ein und was ist jetzt ein sinnvoller Schritt? Also ich könnte ja aus Account-Executive-Sicht auch mal überlegen, wie kriege ich das Ding verkauft, anstelle von, ich brauche dich jetzt, komm mal her. Und ich könnte natürlich aus SE-Sicht überlegen, bevor ich sofort dagegen haue oder sage, du hast dich jetzt hier schon wieder nicht an drei Prozesse gehalten, tatsächlich initial mal auch würdigen und wertschätzen, was schon geleistet wurde, weil geil, wir haben einen Termin mit einem potenziellen Kunden im Kalender stehen und es hat denen auf jeden Fall Energie, Arbeit und Zeit gekostet, das hinzukriegen. Finde ich erstmal geil, ja. Zweitens, wie können wir wieder zusammenarbeiten? Finde ich auch super. Und jetzt hilf mir mal zu verstehen, wo wir gerade stehen. So, und da habe ich ja noch gar nichts zugesagt, auch noch nichts versprochen, aber zumindest ist mal die Tür geöffnet, dass wir drüber reden können. So, das wäre für mich so, also ist so der allereinfachste Move, auch aus der Pre-Sales-Sicht, den ich eigentlich immer machen kann, wenn jetzt einer kommt, der mir, also wo ich sagen würde, ja, so eine Scheiße schon wieder. So, mach mal einen Schritt zurück, hör doch erstmal zu, versuch erstmal anzuerkennen, was schon passiert ist und dann kannst du ja mal anfangen, Dinge zu hinterfragen. Und dann kommt ihr hoffentlich miteinander auf einen besseren Weg. Aber immer mit der Idee, lass uns mal überlegen, wie es funktionieren könnte.
Ja, ich glaube, der Optimismus, ich glaube, wenn du ein eingespieltes Team hast, was ich mal von uns beiden dann später auch behaupten dürfte, da hast du natürlich meine Schwächen längst erkannt. Du weißt, was da auf dich zukommt. Du weißt, was ich häufig nicht getan habe in solchen Deals. Aber du wusstest auch, was du dann an mir hast und was dann eben häufig funktioniert hat. Und dann kannst du über solche Dinge hinwegsehen und du trittst als ein gutes Team auf. Und dann ist es auch nicht mehr so anstrengend. Aber gleichzeitig erinnere ich mich noch an diverse Situationen zu Zeiten von Jason Jenicke und John Upton im alten Münchner Salesforce Office, wo wir die lautstarke Diskussion über den gesamten Floor hinweg gehört haben und die beiden, die haben sich ja ewig über im Kreis gedreht und das war einfach nur anstrengend für alle Beteiligten, glaube ich, und ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wo das dran gescheitert ist zwischen den beiden.
Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und also lass uns das mal vertiefen, ne? Ich glaube, Mindset ist angekommen, da muss eine gewisse Offenheit geben. Also ich höre bei dir auch raus und ich würde das auch jedem Head of Pre-Sales empfehlen, also eine Nähe zu dem Head of Sales zu suchen, da möglichst nah dran zu sein und zu verstehen, wie tickt der, was hat der gerade auf der Pfanne und so weiter und so fort. Wenn du jetzt mal die Beziehungen anschaust, die du hattest mit deinen Head of Pre-Sales, was würdest du sagen, was ist die ideale Arbeitsbeziehung zwischen euch beiden? Was ist so ein Arbeitsmodus, wo du sagst, dann wird's gut?
Ja, ich kann noch an die Sales Leadership Rolle zurückdenken bei Salesforce, die ja so ein Misch aus Dublin und München gewesen ist. Unser Solution Engineering Chef saß damals in Dublin. Und fairerweise muss ich dazu sagen, das war keine sehr enge Beziehung. Das war so ein, ich will mal sagen, Verlegenheitsmeeting, das du einmal im Monat da drinne hattest, aber es wusste auch niemand so richtig, über was er da sprechen sollte. Und dann ist es auch häufig ausgefallen. Und diese Beziehung, von der du gerade gesprochen hast, lief dann eigentlich eher auf Solution Engineering Ebene, mit der ich dann gesprochen habe, zum Beispiel Vanessa damals, erinnerst du dich bestimmt auch. Das wiederum hat sehr, sehr gut funktioniert, weil wir dann einfach über die Deals gesprochen haben, von denen wir denken, dass sie das größte Potenzial haben. Und wenn es zu einem Nadelöhr kam, dass halt die Ressourcen logischerweise sich nicht ewig teilen konnten, dass wir dann gesagt haben, wir müssen priorisieren. Das auch bedeutet, dass einige Account Executives vielleicht zurückstecken müssen in Erstmeetings, wo wir ansonsten vielleicht sofort mit Vanessa gearbeitet hätten. Aber das ist, was ich mir eben auch vorstelle, auf einer Ebene von einem Head of Solution Engineering, dass man zusammen priorisiert, überlegt, was sind die Dinge, die am meisten Impact mitbringen von einem Solution Engineer, sei es zum Beispiel bei dem Bearbeiten von einem sehr, sehr großen RFP, den wir am Horizont sehen. Das zählt dann auch dazu, dass ich als ein Head of Sales das frühzeitig mitteile, wenn ich weiß, das kommt, sodass Head of Solution Engineering auch ein Stück weit Ressourcenplanning vornehmen kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn bekannt ist, dass da irgendwie ein Training ansteht oder dass zum Beispiel ein Solution Engineer neu geonboardet wird und meinem Team neu zugeordnet wird, dass solche Dinge möglichst weit im Voraus klar werden, dass man eben noch über Opportunity sprechen kann und die nicht darunter leiden, weil am Ende des Tages willst du ja sicherstellen, dass wir die bestmögliche Customer Experience stiften und dazu zählt einfach ein bisschen vorausschauende Planung von den beiden Head-Offs.
Ja, und also ich höre jetzt auch da wieder raus, was du gesagt hast, also extrem enge Kommunikation, extrem viel miteinander reden, wissen, was beim anderen gerade los ist und das auf eine respektvolle Art und Weise. Und also was ich oft höre von Leuten aus dem Pre-Sales, gerade so First-Line-Leadership, die hätten eigentlich gerne einen Platz am Tisch, ne? Aber sie kriegen keinen. So. Und mich hat das immer gewundert, weil ich mir so dachte, naja, also klar, der Head of Sales, so die verantworten am Ende des Tages den Umsatz. Aber du bist doch mit deinem Team auch Teil vom großen Ganzen. Also es steckt ja schon im Namen, Pre-Sales. Ihr seid doch auch Vertrieb.
Und wie definierst du das, Platz am Tisch?
Naja, wenn Entscheidungen getroffen werden, in welche Richtung läuft's hier? Wie wollen wir arbeiten? Welchen Prozess? Was wollen wir unseren Leuten mitgeben? Also mein Wunsch ist immer gewesen, wenn wir, also die Mannschaft, und das ist das Sales- und das Pre-Sales-Team, ist das gesamte Sales-Team, dann stehen die da zusammen vorne und sagen, here's the way und hier ist das, was wir verkörpern. Also wenn die beiden nicht den Eindruck erwecken, dass sie sich riechen können und miteinander arbeiten wollen, dann ist der Konflikt doch vorprogrammiert. Und ich habe das aber so selten gesehen, ich habe die Leute immer übereinander reden hören. Ja, also der ist scheiße, weil und der ist doch doof und der hat schon hier der Brot und was für ein Schwachsinn und so. Und für mich war das immer, die haben nie mal so ein initiales Gespräch geführt. Also es hat immer irgendwie mal gefehlt, was sind deine Ziele, was sind meine Ziele? Die laufen ja teilweise konträr. Also es ist einfach so, die AEs sind auf einer individuellen Quote, das Pre-Sales-Team ist auf einer Teamquote. Ist eine ganz andere Nummer. Darüber muss ich halt einmal geredet haben, wie wir damit umgehen wollen. Und du hast es auch im Prinzip, sagst du Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und ich habe das so, so selten gesehen, dass das wirklich geil funktioniert hätte. Und dass das irgendwie auf Augenhöhe abläuft. Und überall da, wo ich es gesehen habe, da hatte ich den Eindruck, dass es extrem gut funktioniert, weil ganz viele Konflikte von vornherein eliminiert werden.
Ja, ich glaube, das ist wirklich dieser gemeinsame Nenner, den du dann entweder etablieren kannst über, du verstehst, wie deine Ziele sich übereinander legen lassen und du dann gemeinsam darauf hinarbeitest, dass ja so beide zum Ziel kommt. Oder das andere, und das, ich muss sagen, das hat mich viel zu viel Zeit gekostet, bis ich darauf gekommen bin, dass man die eigenen Verantwortlichkeiten ein Stück weit neu definiert, wenn man einfach überlegt, wie können wir die beste Customer Experience stiften? Weil wir haben, ich glaube, wir beide sind alt genug und leider müssen wir das ja sagen, fuck, ne, so alt, dass wir sagen können, wir haben noch zu einer Zeit Software verkauft, wo es ganz klare USPs gab. Ja, wir konnten, wenn wir Salesforce stand gegen Microsoft, konnten wir ganz klar sagen, wenn Sie früher oder später Ihre Sales-Prozesse nochmal anpassen wollen und Sie möchten das gerne selber machen, dann müssen Sie Salesforce nehmen, weil das können Sie mit Microsoft einfach nicht. Da brauchen Sie immer ein Implementierungsprojekt. Also du hast ganz klar herauskristallisieren können, Software A, Software B, wo sind die Unterschiede? So, und jetzt heute wird es so schwer für Entscheider, diese Unterschiede noch zu verstehen. Für Sales wird es immer schwerer, das herauszukristallisieren. Für Solution Engineers, das zu dämonen. Niemand kann mehr selbstbewusst sagen, schauen Sie mal hier, dieses Feature, das Sie da gerade sehen, das finden Sie so und irgendwo wieder. Weil in einer Woche oder in zwei Wochen hat es halt wer auch immer auch wieder nachprogrammiert oder mit ChatGPT einfach integriert, sodass das halt extrem schwierig ist, solche Formulierungen zu sagen. Und ich glaube, dass es deswegen einen Shift gebraucht hat zu, wie können wir als ein Head of Sales und ein Head of Solution Engineer eigentlich dazu beitragen, dass wir eine Customer Experience kreieren, die als ein Alleinstellungsmerkmal wahrgenommen werden kann, weil wir es den Kunden einfach extrem einfach machen, durch unseren Prozess zu laufen, weil wir es extrem einfach machen, unsere komplexe Produktstrategie zu verstehen und wie sie mit den strategischen Initiativen des Kunden zusammenkommt. Und das, ich muss sagen, ich glaube, das habe ich 10 Jahre lang einfach komplett ignoriert, diese Möglichkeit, dass wenn ich jetzt zurückblicke, wie unsere Discovery-Prozesse zum Beispiel mit dem Kunden aussahen, dass ich einfach extrem dankbar für die Geduld mit dem Kunden oder vom Kunden sein muss, dass er diesen Prozess mit uns überhaupt mitgemacht hat, dass er nicht schon abgewunken hat, gesagt hat, Leute, bis ihr euch mal ausklamüsert habt und ich dieses Produkt einmal auch nur gesehen habe, habe ich bei dem anderen schon gekauft. Und ich glaube, das ist gerade einer der größten Hebel, die Head of Sales und Head of Solution Engineering an den Tag bringen können, wenn sie ihre Teams so aufstellen, um die bestmögliche Customer Experience zu stiften.
Wie hast du das gemacht da in deinen Rollen, wo du warst? Wenn jetzt kamst du da neu rein, dann saß da vielleicht schon einer Head of Solution Engineering oder kam irgendwie neu dazu. Also hast du aktiv so ein Gespräch mal gesucht und gesagt, hey, lass uns mal überlegen, wie wir hier diese Org bauen? Oder wie muss ich es mir vorstellen? Wie war es bei dir?
Ich muss sagen, in den Rollen, in denen ich gewesen bin, jetzt zum Beispiel zuletzt bei Qualtrics, hatte ich nie das Gefühl, dass ich eine Möglichkeit hätte, den Head of Solution Engineering so weit zu bringen, dass er, also auf mich hört, ist das falsche Wort, aber dass wir auf einen Level kommen, wo wir darüber nachdenken, wie sich Prozesse ändern könnten. Das war aber auch durch diese dezentrale Struktur, die wir hatten, durch Dublin und Deutschland, war das auch ein Himmelfahrtskommando. Wir haben uns darauf fokussiert, die Solution Engineers, die in Deutschland waren, mit an Bord zu holen, zu überlegen, wie wollen wir das hier in Deutschland machen. Und dann haben wir es halt so gemacht. Und solange wir erfolgreich waren, war alles gut und ein Haken dran. Und das war jetzt in dem Fall nicht mit der Head of Solution Engineer. Insofern ist das, was du jetzt gerade von mir gehört hast, so ein Wunsch, denke, dass das vielleicht auch ein Head of Solution Engineer mit an den Tag bringt und dass dann eben nicht am Head of Sales liegen bleibt, sondern dass man zusammen überlegt, wie könnte man das Ganze eigentlich optimieren und was bedeutet das dann eigentlich für die Vorgehensweise zu, wann können wir Discovery machen? Wie viele Informationen können wir realistischerweise beispielsweise erheben, wenn es sich um eine Outbound-Opportunity handelt, bis der Kunde vom Geduldsfaden her einfach reißt? Ne? Das sind Gespräche, die, muss ich sagen, habe ich in sehr vielen Organisationen einfach vermisst.
Ich finde es total spannend, weil also meine Erfahrung ist, glaube ich, genau andersrum. Die Head of Presales, die ich kenne, die hatten immer extrem viel Bock, über solche Sachen zu reden, auch Dinge mal zu ändern, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Also ich habe es ja selber quasi am eigenen Leib erlebt und sind dann bei den Head of Sales eher so auf taube Ohren gestoßen. Ja, ist mir scheißegal mit dem Prozess, ist mir scheißegal, wie ihr das nennt. Ich muss hier Umsatz machen. So, und da würde ich ja nie widersprechen. Also ich bin auch hier, um Umsatz zu machen. Ich habe auch Bock, erfolgreich zu sein. Aber vielleicht lohnt es sich ja trotzdem, über das Wie zu reden. Weil wenn wir hier eine Organisation von 75 Leuten haben und jeder macht es auf seine Weise, da geht ja auch ganz viel Energie und so verloren.
Ich glaube, dass dieses Stilmittel der Customer Experience bei ganz vielen Sales-Managern, also jetzt nicht unbedingt nur Head of Sales, sondern es gibt ja auch viele Sales-Manager-Ebenen, sag ich mal, die dann reporten an jemanden in Dublin oder sogar schon in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, dass dieses Stilmittel des Sales-Prozesses oder der Optimierung des Sales-Prozesses bei ganz vielen nicht top of mind ist. Ganz viel, was ich mitkriege, ist so Medic. Ne? Also was ja ein Head of Sales oder eine Sales-Leadership-Position als erstes mitkriegt, ist, wir haben keine Deal-Kontrolle. Ja, in den Forecast, das wird geforecastet und dann slippen die wieder. Also meine Schlussfolgerung ist, wir haben keine Dealkontrolle. Was habe ich für Stilmittel für Dealkontrolle? Medic. Also wir müssen viel mehr Medic machen, also machen wir jetzt ein Medic-Training. Die Sache, die dann meistens auf der Straße liegen bleibt, ist, wie bringen wir denn einen Kunden dazu, uns diese Informationen von Medic überhaupt zu geben? Oder wie passt denn das Erheben der Informationen überhaupt in unseren Sales-Prozess rein, sodass der Kunde sich nicht eigentlich denkt, so was um alles in der Welt geht hier eigentlich für eine Shitshow vor sich? Und ich glaube, wir kommen dahin. Ich glaube, dass da langsam ein Shift stattfindet. Aber ich glaube, in den vielen Positionen, in denen ich unterwegs gewesen bin, war es eben genau das. Wir haben unseren Medic, wir haben unsere Discovery-Fragen, die hast du einfach nur nicht gescheit gestellt. Also liegt's an dir. Wir müssen besser werden in der Forecast Accuracy, also Medic-Training.
Ja, klingt alles ziemlich, ziemlich unlogisch und ziemlich dumm, aber Ich meine, wenn ich, klar, wenn ich eine Manning-Schulung gemacht habe, dann weiß ich, was ich wo im CRM-Tunlist eingeben sollte. Ob ich danach zwangsläufig bessere Discovery mache, das würde ich persönlich mal stark bezweifeln. Und mit dem Kunden hat zu dem Zeitpunkt auch noch keiner geredet. Also, okay, ich hätte dich mal gerne als Head of Sales gehabt, weil mit dir hätte man gut diskutieren können. Lass uns mal noch kurz auf Performance gucken. Also, hast du jetzt in deiner Karriere mit den Head of Solution Engineerings, die du getroffen hast, mit denen du gearbeitet hast, woran hast du erkannt, dass du, ich sag mal, abends nach Hause bist und gesagt hast, boah, der Mensch, der da sitzt, der hat wirklich Impact hier für unsere Organisation? Hast du gewisse Merkmale, Kriterien, wo du sagst, da erkenne ich, dass der hier wirklich beiträgt, was zu verändern?
Ja, also du hast ja gerade eben schon gesagt, Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob John zuhört, aber John ist für mich schon ein strahlendes Beispiel, John Upton, aus verschiedenen Gründen. Ich habe so viele Stories, die mir in so guter Erinnerung geblieben sind. John vereint, sag ich mal, das Schützen des eigenen Solution Engineering Teams, und das kannst du ja wahrscheinlich besser sagen, einfach weil du bei ihm gewesen bist, mit dem Pragmatismus, den es braucht, um den Deal trotzdem abzuschließen. Da hast du das nie den Eindruck, dass hier gerade irgendwie Bullshit am Machen ist, sondern es ging immer darum, okay, und wie machen wir jetzt weiter, wenn es zum Konflikt zwischen AI und Solution Engineer gekommen ist. Und das gepaart mit einer Passion, die John für den Job hatte. Ich kann da mal eine Story erzählen. Ich war noch Account Executive und ich bin zu John gegangen und ich glaube, John hatte 4 Leute im Team. Ich so, John, ich habe eine Opportunity bei Riedel Weingläser. Welcher Solution? What? Riedel? Weinglasses? So, ja, so hier Tiroler Glashütten. So, no way, is it Mr. Riedel? Und ich kam gar nicht mehr dazu zu fragen, welcher Solution Engineer der geeignete war, denn John hat sich den Deal selber geschnappt als der größte selbsterklärte Fan von Riedel Weingläsern. Und ich glaube, ich hatte noch nie eine so gute Solution-Engineer-Betreuung auf einem Deal wie da, weil John hat Tag und Nacht gearbeitet, um diesen Deal bestmöglich vorzubereiten. Und wir hatten auch tatsächlich mit sowohl Herrn Riedel Senior als auch Herrn Riedel Junior sowie dem Prokuristen Herrn Voigt zu tun. Und da haben wir so viele geile Zitate, die mache ich jetzt lieber nicht, DSGVO und so. Aber ich weiß noch, John hat dieses Meeting begonnen mit: Ich muss Ihnen etwas zeigen, Herr Riedel. Ich fühle mich sehr geehrt, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Denn schauen Sie mal, hier sind meine Weingläser. Ich habe alles. Ich mag besonders diese Sorte hier. Und er war voll in seinem Element, bis dann Herr Voigt meinte: Herr Upton, Sie mögen unsere Gläser. Verstanden? Weiter. Und ich hab seinen Augen gesehen, wie da etwas kaputt gegangen ist zwischen ihm und seiner Vorliebe für Riedel Weingläser, die er so unbedingt teilen wollte mit diesem Verein, den wir da vor uns hatten. Long story short, der erste Termin war ein absoluter Reinfall. Wir wurden nach Hause geschickt. Nee, nicht deswegen, das war ein super sympathischer. Wir wurden zurückgeschickt, hat gesagt, wir haben das Thema ein bisschen verfehlt, wir sollen das doch bitte nochmal machen. Wir sind zurück zum Drawing Board. Dem Kunden war Tripit sehr, sehr wichtig, wo es darum ging, die Außendienstler ein Stück weit zu managen. Also haben wir uns volle Möhre auf Tripit fokussiert und der zweite Termin hat auch dafür gesorgt, dass wir dann hinterher mit Riedel zusammenarbeiten durften. Und diese Passion, die John da an den Tag gelegt hat, sowohl in den Rückschlägen, die wir in diesem Deal hatten, als auch in den, wie können wir das Ganze jetzt noch gewinnen, das ist für mich einfach das Nonplusultra gewesen. Ich glaube, da kann man sich einfach extrem viel von abschneiden, wie John seine Teams geleitet hat, aber auch wie er selber den Job interpretiert hat.
Müssen wir als nächstes nochmal Mr. Upton hier einladen.
Unbedingt.
Um die Backstage-Stories noch mit rauszukriegen. Aber also ich kann es natürlich super nachvollziehen, was du sagst, weil ich selber mal in einem seiner Teams gewesen bin. Und für mich war das, also es gibt schon einen klaren Plan, wie wir arbeiten möchten. Und gleichzeitig gibt es aber diese Art von Pragmatismus. Und dann bin ich wieder bei Kommunikation, einfach zu gucken, wo sind wir, welche Karten haben wir auf der Hand, was können wir draus machen. Und es ging aber immer um die Sache, ne? Also es ging jetzt nicht drum, so, ja, weil es der AE ist, mache ich es halt. Und wenn es der AE ist, dann finde ich es irgendwie doof. Sondern immer versucht, sich das anzugucken und zu sagen, also, ist es real? Kriegen wir es irgendwie hin? Und wenn ja, let's go. Und dann 100%. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass wir es nicht hinkriegen, dann haben wir es auch mal gesagt. So, und dann habe ich halt mal eine Diskussion. Das ist ja, also das gehört ja, glaube ich, dazu. Hast du aus deiner Head of Sales oder CEO-Sicht bestimmte KPIs, wo du sagst, hey, die lohnen sich total, gemeinsam drauf zu gucken. Also die gelten sowohl für das Sales als auch für das Presets-Team und an denen sollten wir uns gemeinsam orientieren auf der Head-Off-Ebene.
Also zwei absolute Klassiker, die für mich immer gut funktioniert haben, waren einerseits unsere Win-Rate oder Close-Rate und unsere Deal-Size. Das wollten wir positiv beeinflussen. Wir wollten sicherstellen, dass logischerweise die Solution Engineers auf den großen Deals drauf waren. Aber eben auch, dass wenn wir sie reingeholt haben, dass die Winrate eben gestiegen ist und wir nicht irgendwie Dinge verkompliziert haben und dann vielleicht sogar einen negativen Impact hatten. Also das haben wir mal sehr stark angeschaut. Und dann später, als ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin, dass unsere Customer Experience eigentlich schon sehr, sehr wichtig ist, haben wir noch eine Metrik NPS eingeführt, also der Net Promoter Score, ganz klassisch, aber eben für den Sales-Prozess. Das bedeutet, wir haben diese winzige Umfrage sowohl Kunden geschickt, die bis all the way gegangen sind, also auch gekauft haben, aber auch solche, bei denen es eben zu Ende gegangen ist, unsere Closed-Lost-Opportunities, einfach um Feedback auf den Sales-Prozess zu bekommen. Und diese NPS-Zahl war sehr interessant, gerade eben im Zusammenhang mit, welcher Account-Executive war hier drauf, war es mit Solution Engineer, war es ohne, war es ein gewonnener Deal, war es ein verlorener Deal. Und da konnte man natürlich auch in dem Freitext sehr viele interessante Infos ableiten.
Ja, ich alleine über sowas nachzudenken und es dann auch noch einzuführen in der Organisation, also finde ich schon wirklich einen bold Move und einen krassen Move, weil ich mir vorstellen kann, da kommt auch viel Widerstand, weil ich meine, auf einmal bewertet da der Kunde den AE und den SE auf Deal-Ebene.
Ja, aber am Ende des Tages, also zumindest mal aus Sales-Sicht, wir sind es ja gewohnt, von Tag 1 bist du auf dem Dashboard und du bist jetzt mal rot. Also das ist ja die Tragik von diesem Job hier, muss ich ja auch sagen. Ich habe damit mich selber auch sehr, sehr schwer getan. Also alle Solution Engineers da draußen, die mit den Gedanken spielen, eines Tages mal Account Executive zu werden, seid euch auch bewusst, eure Quote schläft nicht am Strand, die schläft nicht an Weihnachten. Ganz egal, was ihr macht, ihr könntet immer irgendwas tun, um diese Quote positiv zu beeinflussen und Sales-Leute werden dann absolut allem getrackt. Sei es Call Connect, sei es Customers Touched, sei es Next Steps vereinbart, auch mit Gong und den Sachen, die jetzt alle transkribiert werden und automatisch im CRM werden. Also es wird immer transparenter und damit muss man umgehen können. Und deswegen, wenn wir sowas einführen wie NPS, also zumindest mal aus dem Sales-Team, da zuckt dann keiner mehr zusammen, einfach weil es einfach nur eine weitere Metrik ist, die wir messen, aber in dem Fall eben mal zur Abwechslung was Qualitatives, weil wir alle wissen, wir können Deals gewinnen, da haben wir einen Scheißjob gemacht und wir können Deals verlieren, da haben wir einen Superjob gemacht und der NPS ist ein Stück weit losgelöst davon. Deswegen haben viele sich sogar darauf gefreut, solchen qualitativen Feedback auch zu bekommen.
Ich finde es mega. Also ich würde es 100% auch supporten, weil also du kriegst das Feedback ja von außen, vom Kunden und der hat eigentlich nur wenig Gründe, da irgendwie dich anzulügen, sondern der wird ja im Zweifelsfall die Wahrheit sagen. Und wenn das im Team akzeptiert ist, dann glaube ich, zahlt das ja auch auf die Kultur ein. Also du weißt ja, das ist dann hier ein kritisches Thema, das ist ein wichtiges Thema. Wenn wir da einen guten Job machen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Und ich finde sich, also diesen Anspruch dann auch mal zu geben und das transparent und messbar zu machen und davon lernen zu können, ich finde das mega cool. Ne? Also
ich finde diese Learnings aus den NPS, die sind einerseits natürlich für die Einzelpersonen interessant, aber auch Head of Sales und Head of Solution Engineering müssen sich ein Stück weit daran messen, weil ja ganz oft auch der Prozess bewertet wird. Und wenn der Prozess scheiße ist, dann ist das der Augenblick, wo wir handeln müssen. Und wenn der Prozess scheiße ist, dann kann es natürlich verschiedene Gründe haben. Einerseits einfach, weil wir einen Kackprozess designt haben. Oder es gibt halt einfach bestimmte Realitäten, die wir nicht ändern können, wie zum Beispiel, weil wir Kapazitätsengpässe haben. Aber das ist dann eben auch, wo ich sage, das ist die Aufgabe vom Head of, egal ob Sales oder Solution Engineering. Es ist unsere Aufgabe zu verstehen, was können wir zukünftig anders machen, um eben diese Customer Experience deutlich besser zu gestalten. Nimm mal als Beispiel jetzt gerade diese ganzen KI-Tools, die rauskommen oder Workflows, die du dir selber zusammenschnibbeln kannst. Wir also Account Executives oder Solution Engineers sind ganz oft gar nicht im Modus drinne, sich kreative Gedanken zu machen, was sie komplett anders tun können. Die sind ganz oft im reaktiven Modus. Du kennst das auch, ne? Wenn du irgendwie auf Social Media unterwegs bist, dein Hirn ist so fried, versuch mal nach einer halben Stunde Doomscrolling irgendeinen kreativen Gedanken hervorzubringen. Ist unmöglich, kriegst du nicht hin. Aber das muss der Modus sein, in dem Head of Sales und Head of Solution Engineering unterwegs sein müssen, sodass sie dann sagen können, ich schaue mir einmal im Monat oder es kommen ja einfach extrem viele Tools raus, ich muss mir anschauen, was könnte mir da draußen helfen, um meine Solution Engineers oder Account Executives in die Lage zu bringen, den Kunden besser zu catern, sodass wir auf dieses Feedback eingehen und es beim nächsten Mal wieder besser machen.
Nee, hundertprozentig. Also sich diesen Blick von außen zuzulassen und was daraus zu lernen. Also eigentlich bist du ja dumm, wenn du dir den Input nicht holst. Also Fragen kostet ja erstmal nichts. Und also ich als Kunde fände es auch geil. Also selbst wenn ich nicht bei dir gekauft hätte, würde ich mir denken, ah ja, guck mal, die machen auf jeden Fall da was anders als die meisten Sales-Orgs, auf die ich bisher getroffen bin.
vor allem ganz viele Unternehmen, wissen wir ja auch, super viele Unternehmen brauchen mehrere Anläufe, um mit uns zu kaufen. Wir denken ja an den Sales-Prozess immer noch sehr, sehr rigide, würde ich sagen. Wir denken, so, der Sales-Prozess startet, hier ist der Discovery-Call und der endet entweder in der Closed-One oder Closed-Lost-Opportunity. Und das ist ein stringenter Prozess, der meistens so 3 Monate dauert oder whatever it is. Ja. Aber die Realität für den Kunden ist ja, Prioritäten ändern sich. Er war nur erstmal Windows-Shopping unterwegs, aber dann kann er sich doch irgendwie konkret vorstellen. Dann ist das Budget weg und ist es wieder da. Das heißt, die Leute, die wir einfach im CRM teilweise willkürlich jetzt erstmal auf Closed-Lost setzen, sind vielleicht im Kopf gar nicht auf Closed-Lost, sondern es ist einfach Teil von dem chaotischen Kaufprozess des Kunden und die kommen dann früher oder später wieder. Das heißt, das ist ein toller Prozess, diese Umfrage einfach zu zeigen, we care, wir wollen es das nächste Mal noch besser machen und wenn du wieder auftauchst und dann sogar siehst, wir haben uns dein Feedback angenommen, das ist einfach ultra geil. Das sind also, da merkst du sofort als Kunde, mit solchen Leuten will ich ja zusammenarbeiten, weil sie offensichtlich feedbackfähig sind, weil sie suchen sich ja nicht nur ein Produkt aus, sondern auch ein Team, mit dem sie später arbeiten wollen.
Ja, und also ich mag diese Gartner-Grafik, da steht unten auch linear dieser Prozess von es geht los und es ist geclosed und dann gibt es ganz viele verschachtelte Linien und das ist dann eigentlich die Realität, weil es ist natürlich kein stringenter Prozess und es wird auch nie gleich ablaufen, sondern es ist eher so ein, was du vorhin gesagt hast, ne, alleine schon, warum steht eigentlich auf der Webseite Book a Demo? Ja, also wie dumm kannst du eigentlich sein, da Book a Demo hinzuschreiben? Eigentlich müsste da stehen, lass uns mal über deine Probleme sprechen. Aber,
ja, das ist ja auch ein geiles Thema. Also wenn du da drauf eingehen willst, du hast, ich ecke mit so vielen Organisationen an, wo ich genau von den Account Executives höre, unser Sales-Prozess fängt an, schief zu laufen, indem das erste Wort, das der Kunde aufmacht, wenn wir nach seiner Erwartungshaltung fragen und er sagt, ich will die Demo sehen. Und er hat vollkommen recht, weil das war der fucking Call to Action, booke Demo, also was will ich haben? Ich will eine fucking Demo. Ich sage nicht, booke Discovery Firework oder so, das habe ich nicht geklickt. Das Problem ist aber, dass halt die Marketing-Leute sagen, das verkauft sich nicht so gut, Talk to Sales, klickt keiner. Also machen wir Book a Demo, weil mir ist scheißegal, mein Ziel ist erreicht, wenn ich Leads buche und der Rest ist euer Problem. Also willkommen in Corporate SaaS.
Ja, absolut. Und also von mir aus kann auch Book a Demo stehen. Ne? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, was du gesagt hast, dass wir wissen, wie wir damit umgehen. Und ist vollkommen klar, wenn ich einen Book a Demo-Knopf gedrückt habe und komme in dieses Meeting, dann ist meine Erwartungshaltung, ich möchte hier was sehen. Und wenn ich in diesem Meeting gar nichts sehe, dann, ich weiß nicht, ob ich da noch gute Laune habe. Ja? Weil dann wird es auf einmal anstrengend für mich. Aber hey, da können wir auch sehr lange drüber reden. Gutes Material für eine zweite Folge. Lass uns mal noch ein bisschen operativ werden und was sind denn die Deals, wo du als Head of Sales sagen würdest, also da will ich meinen Head of Pre-Sales drin sehen?
Also da ich ja die Anekdote von John vorhin erzählt habe, das ist wahrscheinlich der Deal gewesen, wo ich ihn drin sehen wollte, weil ich glaube, niemand hätte so viel Enthusiasmus mit nach Kufstein bringen können zur Tiroler Glashütte, als er das getan hat. Aber gleichzeitig würde ich sagen, diese Frage würde ich beantworten mit, ich will eigentlich gar keinen Head of Solution Engineering auf den Deals drauf sehen, aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, was ich eben gerade erwähnt habe, ich möchte eigentlich, dass diese Person in der Lage ist, oder anders, dass diese Person eben nicht so stark operativ eingespannt ist, dass sie nicht mehr in der Lage ist, strategisch zu denken und dann eben nicht mehr den Prozess verbessern können. Wir wissen, der muss verbessert werden. Und auf der anderen Seite willst du ja auch das Team enablen. Und in dem Augenblick, wo der Head of Solution Engineering eingreift, weiß ich jetzt gar nicht genau, was die Botschaft ans Team ist. Ich meine, wenn es einen Grund gibt, wie zum Beispiel, hey, das ist jetzt der Konkurrent von Tiroler Glashütten, ja, da war der John drauf, der weiß ganz genau, wie das Business funktioniert und er hat Zeit und Kapazität, ja klar, dann ist total cool, weil der Kunde fühlt sich, glaube ich, gewertschätzt, wenn er merkt, da ist jemand mit Expertise drin, aber ansonsten würde ich sagen, sollte ja das Team in der Lage sein, die Deals operativ auf jeden Fall mal zu übernehmen.
Ja, und ich sag gleich mal meine Meinung dazu, würdest du genauso für den Head of Sales argumentieren oder siehst du es da anders?
Es gibt da so ab und zu so ein, höre ich ganz oft in Deal-Reviews, da müssen wir mal C-Level involvieren für Wertschätzung. Ja, diese E-Mail muss irgendwie von C-Level kommen. Was ich erstmal verstehe, weil du willst vielleicht jemanden auf Kundenseite adressieren, der im höheren Leadership ist und das willst du nicht als Account Executive machen, sondern willst du halt jemanden, der einen ähnlichen Titel hat. I get it. Macht total Sinn auch vor Netzwerk, Networking Gründen her. Ich habe Solution Engineering oder Head of Solution Engineers hier in der Rolle noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn wir gerade über technische Rollen sprechen, wie zum Beispiel so Leiter Product oder CTOs oder so in die Richtung, dass es für die wahrscheinlich spannender sein könnte, mit einem Head of Solution Engineering Kontakt zu erhalten im Vergleich zu einem Head of Sales, weil wir, glaube ich, beide wissen, dass technische Rollen Sales-Leute einfach nicht mögen. Ich weiß generell nicht, wer Sales-Leute mag, aber da kommt es noch mal mehr raus, ja. Und da könnte ich mir vorstellen, sind sie vielleicht ganz gut aufgehoben. Aber ansonsten auch ein Head of Sales operativ eingreifen, dann, wenn der Account Executive sagt, hey, das ist mir zu heiß, ich brauche dich, weil einfach das macht mich selbstbewusster, wenn du in einem Meeting mit dabei bist oder eben die C-Level-Attention. Das sind so die typischen Use Cases, glaube ich, für ein Head of Sales.
Ja, fair. Und also ich sehe das tatsächlich ähnlich, habe es aber oft komplett anders erlebt. Also ich habe auch meine, und jetzt ich war jetzt in der First-Liner-Rolle immer, meine Aufgabe so interpretiert, dass ich dazu da bin, dieses Team so geil wie möglich zu machen. Und damit bin ich dann auch beschäftigt. Ja? Und klar, gleichzeitig muss ich mit meinem Head of Sales und Prozess und so weiter und so fort. Und mir wurde also nicht mal einmal der Vorwurf gemacht, so, hey, man sieht dich gar nicht. Du bist da nie irgendwie sichtbar auf diesen Deals. Ich habe gesagt, ja, genau, ich habe hier ein geiles Team. Ja? Also da sitzen die. Und meinem Team habe ich gesagt, wenn ihr in irgendeinem Deal irgendeinen wirklich guten Grund habt, dass ihr mich da haben wollt, also dann sagt mir das, ne? Aber sagt mir auch bitte, warum. Ne? Ich verspüre keine Motivation, jetzt da am Tisch zu sitzen, nur weil auf meiner Visitenkarte irgendwie Head of was auch immer steht. Das spielt für mich keine Rolle. Und für mich hat das immer gut funktioniert, ja, aber es gibt so, ich glaube, diese Vorstellung vom, ja, das ist diese super Pre-Sales. So, der ist da der Chef, weil der alles am geilsten und am besten kann. Er macht die coolsten Demos und er hat das beste Storytelling. Und dann dachte ich mir, ja, wenn das so wäre, dann wäre ich immer noch Individual Contributor. Dann müsste ich auch keine Führungskraft sein. Deswegen, also, jetzt können wir hier keine Kontraposition aufmachen, weil wir das sehr ähnlich sehen. Ich finde es erfrischend, dass du das so siehst und sagst, hey, der ist dazu da, damit der Laden läuft und damit das Team optimal performt und damit meine AEs den bestmöglichsten Support kriegen. Der ist nicht dazu da, auch noch die ganze operative Arbeit zu machen.
Ja, das kann sogar richtig nach hinten losgehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du die ersten Monate in die Leadership-Rolle gegangen bist, aber als ich dann das erste Mal Manager geworden bin, bin ich dann mit auf Deals gegangen von meinen Account-Executives, die ja auch sehr früh in ihrer Karriere waren. Einerseits, um zu sehen, wie die das machen und andererseits logischerweise, um zu unterstützen, wenn es dann knifflig würde. Und ich erinnere mich noch perfekt an einen Deal, Münchner Startup, schnell wachsend. Ich war da mit Stefan, Account-Executive, und wir machen das Meeting und das läuft ganz gut. Er hat Salesforce positioniert und dann ging es darum, was sind die nächsten Schritte. Und weil ich wusste, dass der Stefan da noch nicht so tief drin ist, erkläre ich den Prozess, dass wir hier typischerweise mit Implementierungspartnern arbeiten, die euch dann helfen, den ersten Rollout zu machen. Dann gehen wir raus, Kunde war zufrieden. Ich frage Stefan, na, wie fandest du den Termin? Und er so, ja, der war ganz gut. Ich glaube, ich hätte ihn geclosed, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Und ich so, ja, Stefan, ja, wie meinst du das? Und Stefan, so ultra cocky wie er ist, ne, also er hat mir auch gesagt, dass er 200% machen würde, was er übrigens gemacht hat am Anfang des Jahres. Er meinte, hättest du das nicht mit dem Implementierungspartner gesagt, hätte ich da direkt das Verbal Commit und vielleicht sogar direkt die Unterschrift bekommen. Und ich habe ihm dann erklärt, so, naja, das ist ja nicht der Prozess, also wir müssen ja hier sicherstellen, dass mit den Rollout und keine Ahnung was. Und während wir vielleicht darüber diskutieren könnten, welche von diesen Ansichten die richtige war, hat er mir eine Woche später bewiesen, dass er sofort unterschrieben, dass er die Unterschrift bekommen hat, ohne dass ein Scoping-Workshop mit einem Implementierungspartner stattgefunden hat. Der hat dann später stattgefunden. Er hat das vorher nicht gebraucht. Ich habe immer gedacht, das ist notwendig, das ist der Prozess. Ne? Wir haben unsere Demo, wir haben den Solution-Fit-Haken dran, da kommt der Partner rein, wir haben das Angebot vom Partner, der Kunde weiß damit, was kostet Salesforce, was kostet der Partner und erst dann unterschreibe ich. Nein, der hat unterschrieben, ohne das zu wissen und er hat es möglich gemacht. Ich hätte keinen Weg gefunden, das zu tun und wir als Leader nehmen unseren Account Executives diese Wege dann teilweise weg, erfolgreicher sein als wir. Und wir können noch davon von ihnen lernen und das als Best Practice ins Team bringen, wenn wir eben selber operativ immer noch versuchen, super AE zu spielen.
Ja. Ja, und vor allem nehmen wir ihnen auch die Verantwortung ab. Ja? Weil wenn wir da mit im Raum sitzen, dann klar, hast du den Titel, dann willst du auch irgendwie was sagen, willst du da machen. Und der hat vielleicht einen anderen Plan, der, ja, also wie du sagst, ne, so ist der Prozess. Stefan wusste nicht, dass dieser Prozess existiert. Und er hat das halt einfach gemacht, ja. Und dann macht das anders.
Ganz genau.
Und, viele Wege führen ans Ziel, ja. Also sind wir absolut d'accord. Hilf mir mal nochmal zu verstehen, wenn du jetzt als Head of Sales auf die Teams quasi guckst, also das Sales und das Pre-Sales-Team, was sind für dich so Warnsignale, wo du sagst, oh, da fängt's an zu knirschen, da funktioniert irgendwas gerade nicht mehr gut und ich muss mich vielleicht mal mit meinem Head of Pre-Sales zusammensetzen und das thematisieren?
Also wenn wir solche Schreiunterhaltungen bekommen, wie damals bei uns im Office zwischen den Managern, dann ist wahrscheinlich so ein kleines Warnsignal gekommen. Ich glaube, für mich das wichtigste Signal logischerweise, das eine ist zwischenmenschlich, das würdest du relativ schnell, glaube ich, hören von den Account Executives, dass die halt an dich als Head of Sales oder Sales Leader herantragen, dass die glauben, das funktioniert halt irgendwie nicht, was häufig passiert, wenn ein Solution Engineer neu reinkommt, ja, hat Ideen oder ist noch nicht so schnell, muss sich reindenken, lernt selber noch, das haben wir ja ganz oft gehabt. Deswegen kann er nicht so viele Demos oder sie nicht so viele Demos gleichzeitig übernehmen. Ne? Das führt zu Reibungen, aber das würde ich mal sagen, ist ja eher temporär, weil wir wollen immer noch alle dasselbe, aber wir haben einfach nicht dieselbe Geschwindigkeit noch an den Tag gelegt bisher. Ich finde, wo die größten Probleme aufgetreten sind, wo es dann wirklich Gesprächsbedarf gab, ist, wenn die Kunden darunter gelitten haben. Und die Kunden könnten darunter leiden, weil wir ja sagen, no bid, obwohl wir denken, wir könnten hier vielleicht gewinnen, aber wir hatten unterschiedliche Meinungen dazu, wie wir mit den RFP beispielsweise umgehen, von nein, da musst du zurückpushen, weil das ist eine Frechheit, wie der RFP hier ist, oder die Deadline ist unrealistisch oder was auch immer man dann hört dazu, ja, oder wir haben halt nicht die Kapazität. Oder eben, ja, wir müssen jetzt noch den dritten Demo-Call machen, nachdem der SDA Fragen gestellt hat, der AI hat Fragen gestellt, aber den SE reicht es immer noch nicht. Also wir müssen nochmal einen Discovery-Call machen und du sagst ja halt so, ich glaube, der Kunde schreit uns an, der springt uns durchs Telefon durch, wenn ich sage, kommt nochmal ein Discovery-Call. Ich glaube, das sind dann Augenblicke, wo dringend Klärungsbedarf da ist, damit wir unsere internen Konflikte oder schlechten Prozesse nicht am Kunden auslassen.
Ja, fair. Also ich sehe es auch so, wenn du merkst, dass die Leute mehr übereinander als miteinander reden, wenn da die Leute zu den Managern gerannt bekommen, kommen und mit dem Finger auf andere zeigen und du auch merkst, die reden gar nicht mehr, also sie haben sich gar nicht darüber unterhalten, sondern das wird quasi sofort eskaliert. Da habe ich mich auch immer gefragt, also okay, was habe ich falsch gemacht, dass ihr nicht mehr miteinander redet? Das sind so noch Mythos gegangen.
Aber ich finde, das kam auch recht selten vor, ne? Ich weiß nicht, ob es daran lag, was du halt für Leute eingestellt hast, aber sowohl bei Qualchecks, bei Salesforce, bei Building Radar, die Teams waren zwischenmenschlich sehr, sehr fähig und du konntest dir inhaltlich mal nicht einer Meinung sein, aber es war nie so, dass das Band so zerrissen war, dass es dann halt eskaliert werden musste. Vielleicht mussten die Manager dann drüber sprechen, einfach um eine Lösung zu finden, aber es war keine Eskalation, die habe ich so nie vorgefunden. Und ich glaube, das war auch ein Zeichen von einem sehr guten Hiring-Profil im Sinne von Cultural Fit, dass mir das zumindest nicht untergekommen ist.
Ja, es fängt ganz früh an, wie du sagst. Wenn du die, also vermeintlich richtigen Leute, ich glaube, 100% wissen kannst du es nie, aber wenn du die vermeintlich richtigen Leute einstellst, dann hast du schon mal eine gute Chance, dass das funktioniert. Und ich, also, da bin ich jetzt auch mal ehrlich, es gab immer ein, zwei schwarze Schafe in jeder Organisation, in der ich bisher, also, da wusstest du genau, wenn der kommt, also ist Hopf und Malz einfach verloren. Und zwar in beide Richtungen, also in beide Richtungen, ne? Das, klar, vielleicht auch historisch gewachsen, viele Leute waren schon da und so weiter und so fort. Und ich hatte das dann, also als ich noch Individual Contributor war als SE, ich habe nicht jeden AE gleich behandelt, sondern was du vorhin gesagt hast.
Was?
Gab es ein Vertrauensverhältnis, dann wusstest du, es ist eingespielt. Und dann wusstest du halt auch, ja, also da gibt es halt dann auch Leute, das ergibt, es macht einfach keinen Sinn, ja, aber sie sind halt trotzdem da. Und ich bin mir sicher, dass die AEs diese Liste auch im Kopf hatten.
Ich finde aber auch so, wenn du das, was du jetzt gerade gesagt hast, wie schön, wie erfrischend ehrlich du das sagst. Ne? Wenn du halt sagst, so, ich kenne meine Pappenheimer, aber von manchen Account Executives erwarte ich einfach nichts. Ne? Mir hat damals Jason Jenicke eingetrichtert, als ich bei Salesforce gestartet habe, mach die Demo-Zertifizierung, verstehe technisch, was dieses Produkt macht, sodass du immer in der Lage bist, auch selber über dieses Produkt zu sprechen, sodass du nicht angewiesen bist auf andere Ressourcen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich ja selber auch ein Techie bin und immer gewesen bin, dass ich das auch ganz oft selber gezückt habe bei Opportunities, wo ich sage, oh, da kann ich den Jan unmöglich von überzeugen, dafür mit nach Thalwil zu fahren oder so, weil es halt einfach nicht qualifiziert genug war. Aber ich konnte es logischerweise machen, wenn ich dachte, das war meine Zeit immer noch wert. Aber auf der anderen Seite weißt du aber auch abzuschätzen, wie viel Aufwand ist es eigentlich, was ich gerade meinem Solution Engineer hier abverlange, wenn ich ein Verständnis davon habe, wie unsere Plattform eigentlich funktioniert. Und dann entstehen ganz andere Diskussionen. Jedenfalls habe ich so den Eindruck, wenn ich mit dir, mit Birk, mit Fabian, mit Tim sprechen durfte, von dem Zeitraum, den wir hatten, um eine Demo vorzubereiten und der Grad der Customization beispielsweise, den ich euch abverlangt habe, um zu gucken, ob es überhaupt realistisch ist.
Ja, das ist so. Und also ich, klar, Salesforce ist dann auch gewachsen. Irgendwann kannst du das ja gar nicht mal alles machen, weil dann gab es ja spezialisierte SEs für, keine Ahnung, CRM und für Marketing und für Commerce und weiß der Geier was. Und da kannst, also würde ja auch keiner von einem AE erwarten, dass der das alles kann, dass du ein Erstgespräch führen kannst, ohne jetzt auch großartig eine Demo zu machen. Das würde ich schon erwarten. Und wie du sagst, also da gab es halt Leute, die hatten natürlich auch ihre eigene Arbeitsweise, aber da wusstest du, wenn der mir erzählt, das ist eine geile Oppie, dann kann ich es einfach blind glauben. So. Und wenn andere Leute kamen, haben gesagt, ey, hier, die beste Opportunity, die du jeweils gesehen hast, dann wusste ich, ist einfach Bullshit. Ist einfach richtiger Bullshit. Und natürlich bin ich mit denen anders umgegangen. Die habe ich ganz anders in die Mangel genommen. Klingt zu böse, aber da habe ich das viel stärker gechallenged. Immer noch konstruktiv, ja. Aber wenn halt dann rauskommt, okay, es ist wirklich Mist, dann, also ich habe keinen Bock auf deinen Mist, ja. Und die Organisation auch nicht, weil das bringt dem großen Ganzen ja nichts. Also das ist ja auch nichts gegen diese einzelne Person, aber du kannst dann nicht unsere Zeit in Bullshit investieren. So, und umgekehrt natürlich genauso, ja. So, und ich glaube, dass es diese Dialoge braucht. Und klar, jetzt, wenn wir Head-Offs sind, dann haben wir nochmal eine andere Möglichkeit, irgendwie da zu schalten und zu walten. Aber auch auf der Individual-Contributor-Ebene, wir sagen das bei uns den Leuten im Training auch immer. Also das Einfachste, was du machen kannst, ist, wenn neuer AE in eure Organisation kommt, geht mal einen Kaffee trinken. Und wenn es nur virtuell ist, und dann frag doch bitte mal, wie geht's dir? Wie bist du angekommen? Wie hast du bisher gearbeitet? Was ist dir eigentlich wichtig? Weil wir werden bald ganz viele Opportunities zusammen haben. Und da sollten wir auch mal hier die Baseline legen. Ja, jeder kriegt eine Prozessschulung, jeder kriegt eine Produktschulung. Aber Menschen sind Menschen. Und das, also wie in jeder Beziehung, über diese Dinge musst du ab und zu mal reden. Und wenn das nicht passiert, da hast du ein Problem.
Ja, ich glaube, du hast ja auch so viele Charaktere im Sales, so wie Sales wird ja komplett unterschiedlich interpretiert. Es kommt auch ein bisschen auf die Unternehmung an. Wenn ich jetzt mal SAP herausnehmen darf, so ein typischer Industry Account Executive, der ist sehr stark auf Relationship von seinem großen Key Account aus, ne? Und das macht ihn aus, weil er ist seit 20 Jahren committed zu SAP und zu diesem Account. Und das ist sein großer Mehrwert. Der wird sich nicht mehr reinfuchsen tief in die unterschiedlichsten Sachen, die SAP da kauft. Und so ist auch unmöglich, da den Überblick zu behalten. Aber je nachdem, wie unser Portfolio aussieht und wie klar definiert unsere Persona ist, mit der wir sprechen, desto mehr würde ich auch von einem Head of Sales erwarten, dass er seine Account Executives accountable hält, dass die diese Konversation führen können. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits logischerweise, um Solution Engineers zu entlasten, um selbstständiger zu sein, aber vor allem eben auch ein wertvoller Ansprechpartner zu sein. Wenn ich also mehr an so transaktionelles Business oder an transaktionelleres Business denke, als eben groß SAP, wo am Ende des Jahres dann alles unterschrieben wird, dann als zum Beispiel Takto, die machen Supplier Relationship Management und die haben immer den Einkäufer als seine Persona. Wenn ich denen zuhöre, den Account Executives, wie die mit den Einkäufern reden, da geht mir das Herz auf. Das ist so tief drin. Die Einkäufer erwarten, dass sie hier einen Seller richtig schön auseinandernehmen können und ein, zwei Fachbegriffe rumschmeißen, dann sind die fertig und sagen, bitte lass mich meinen Solution Engineer rein. Und nein, die reden auf einer Ebene von Anfang des Sales Cycles bis zum Ende des Sales Cycles über Produkte in der Tiefe, über die Prozesse im Einkauf in der Tiefe, über Schwierigkeiten bei Zöllen, Einfuhren und keine Ahnung was, wo ich mich komplett abgemeldet fühle, wenn ich dazuhöre in diesen Calls. Aber das hat zur Folge, dass du halt für den Kunden ein so wertvoller Ansprechpartner bist und allein das kann ein Grund sein, warum ich mich als Kunde für dich entscheide. Also diesen Hebel für sich zu realisieren, also Account Executive sich da tief reinzufuchsen, nicht zu fein zu sein und immer die SE-Karte zu spielen, kann sich auch auf die Winrate sehr, sehr positiv auswirken.
Ja, 100%. Und also ich würde sagen, der Kollege hier mit dem Einkauf, der, also bei SAP würde man den Specialized Sales wahrscheinlich nennen, weil der ist sehr, sehr tief in einem Thema drin. Und der Industriekollege oder die Industriekollegin, wie du sagst, das kann ja super wertvoll sein, weil dieses Netzwerken ist ja super zeitintensiv, super aufwendig. Du klopfst an 1000 Türen, kriegst dauernd auf die Fresse, wirst dauernd abgewiesen. So, und wenn der seinen Job aber gut macht oder die Person ihren Job gut macht, dann gehen da Türen auf und dann muss ich, wenn ich jetzt der Head of Presets bin, muss ich meinem Team ja auch mal spiegeln, hier, das ist die Leistung und der Mehrwert, den diese Person bringt und jetzt ist die Tür offen und da laufen wir jetzt durch. Und ab dem Moment, wo wir da durchlaufen, sind wir im Driver's Seat und das akzeptiert aber auch dieser Account, Kollege oder die Kollegin und dann kann es auch richtig geil werden. Ja, wenn ich nur sage, ach, der geht immer nur Kaffee trinken und ist eine faule Sau und hat keine Ahnung von den Produkten, ja, dann wird's vermutlich ziemlich kacke. Aber das ist dann vielleicht auch mal die falsche Sicht da drauf und dann bin ich wieder bei Kommunikation, dass wir den Leuten dann auch mal vermitteln müssen, was hier abläuft. Weil diesen Job, den dieser Kollege macht, der die Türen aufmacht, den wollte von meinem SE-Team keiner machen. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja, absolut, absolut.
Ja, 100%. Ich könnte es auch nicht, weil du musst mit so vielen Menschen reden. Menschen sind anstrengend, aber die schaffen es irgendwie, die Leute dann auch den letzten Kollegen dann auch noch irgendwie Interesse entgegenzubringen, wenn der vom Fußballabend erzählt von keine Ahnung was oder so und denkst dir so, fuck, ich will einfach nur einen Deal mit dir abschließen und er erzählt voller Inbrunst. Also habe ich großen Respekt vor, dass die Leute diese Energie da aufbringen. Und so wie du es gerade skizziert hast, finde ich total geil, wenn Solution Engineer und Account Executive so viel Verständnis füreinander, für die Rolle entgegenbringen, für die Schwierigkeit, die unser Job mitbringt. Weil wenn ich das mitbringe, dann weiß ich eben auch, dass wenn ich mit einem Ask an den Solution Engineer komme oder andersrum, dass das eben nicht ist, um euch wieder zu triezen oder auf den Sack zu gehen, sondern weil ich fehlbar bin, weil ich meine Grenzen habe, weil ich nicht immer die ideale Opportunity vorbereitet habe, aber trotzdem um Hilfe bitte, um das Beste hier rauszumachen, weil ich denke, hier ist was, auch wenn ich noch nicht so weit bin, wie du es dir wünschst. Und wenn man dann gemeinsam Wege findet, das ist, glaube ich, wo auch wieder zurückzukommen zur Positivität, wo du dir gegenseitig helfen kannst, diesen harten Job erfolgreich zu absolvieren.
Ja, also ich fasse mal zusammen, wir hassen Menschen, deswegen sind wir im Vertrieb. Das ist doch schön. Ich habe noch ein letztes operatives Thema, weil das, glaube ich, auch oftmals zu Konflikt führt, gerade wenn ich mit Presales Leadership auch spreche. Was erwartest du denn von einem Head of Presales bei Themen wie Forecasting, Pipeline-Hygiene und Deal-Reviews?
Boah. Also das Erste, was mir jetzt beinahe rausgerutscht wäre, so wäre nichts. Es ist meiner Meinung nach ganz klar Job vom Account Executive, das einzuschätzen. Der muss dafür hinterher gerade stehen. Das ist leider ein Scheißteil von unserem Job im Bereich Sales, aber dafür stehen wir gerade. Es gibt Gründe, warum Solution Engineers sind. Es gibt Gründe, warum Account Executives sind und den Wind und den Druck und ja die Verantwortung, die sie eben haben müssen für Forecasts und auch für die Scheißaufgaben, wie zum Beispiel Sachen im CRM eintragen und so. Ich glaube, das liegt beim Account Executive. Wenn du jetzt an inhaltliche Deal-Reviews denkst, im Sinne von, lass uns inhaltlich überlegen, wie wir hier weiterkommen, dann auf jeden Fall, klar, wenn wir da eine Meinung haben und wir sagen, lass uns das A-Team zusammenbringen und überlegen, wie wir herauskommen, kennt jemand geile Referenzen, wo wir Parallelen herstellen können oder andere Ressourcen, die wir heranziehen können, auf jeden Fall, aber das operative Forecast und, sag ich mal, Hygiene, Pipeline-Hygiene, da würde ich sagen, haben die Solution Engineers oder idealerweise würde ich die Solution Engineers oder auch die Head-Offs davon befreien wollen.
Ich finde das spannend. Wir haben ja vorhin drüber geredet, dass wir sagen, wir wollen, dass sich das Presets-Team also insgesamt dafür verantwortlich fühlt, hier Business zu machen und das Ding nach Hause zu bringen. Und manchmal haben wir eine andere Sicht als der AE. Ich würde dafür plädieren, dass wir uns diese Sicht zunutze machen. Ich treffe immer mehr Organisationen tatsächlich, da hat der Presales, also blöd gesagt, einen eigenen Forecast. Und dann legt man die nebeneinander und guckt sozusagen mal die Schnittmenge an, geht es auseinander, was kann ich wiederum voneinander lernen? Und ich fand das als Head of Presales, also ich hab das immer eingefordert, dass ich in den Forecast-Calls mit dabei sein darf, weil ich einfach verstehen wollte, wo stehen wir gerade, was läuft und was muss ich vielleicht in meinem Team gerade verändern, weil wir eine Drucksituation, Pipeline, whatever, Problem haben. Deswegen war das für mich immer extrem wertvoll. Also mir ging es nie drum, da jetzt die AEs blöd aussehen zu lassen. Natürlich habe ich mir von meinen Leuten auch irgendwie eine Meinung abgeholt und wenn ich einen Beitrag leisten konnte, habe ich das gerne gemacht. Aber viel wichtiger war noch der Teil, zu wissen, wo stehen wir gerade. Weil alleine, wenn du dann nur eine Stunde zuhörst, wie Head of Sales mit seinen Leuten redet und was da für Feedbacks kommen, kriegst du ein extrem gutes Gefühl dafür, wie hier gerade eigentlich die Lage der Nation sozusagen ist. Und deswegen fand ich das extrem wertvoll. Also ich hab diese Zeit tatsächlich sehr gerne investiert. Und ich kenne aber viele Head of Presales, die war noch nie in einem Forecast-Call. Und da denke ich mir, ich finde das falsch.
Ich glaube, wir hatten auch damals bei Salesforce, hatten wir auch den Head of Solution Engineering für unseren Bereich mit dem Forecast dabei. Fairerweise kam da jetzt sehr selten was, ne, weil einerseits hast du schon mal den Disconnect beim Solution Engineer, der vielleicht auch nicht jeden Kontakt mit dem Kunden mitkriegt. Und dann muss es ja nochmal zum Head of Solution Engineer gehen, der sich vielleicht auf ein paar Notizen im Salesforce oder HubSpot stützen kann. So, und dann hast du halt sehr viel Hören sagen und bin mir dann gar nicht so ganz sicher, wie viel wie aussagekräftig dann diese Beiträge tatsächlich gewesen sind. Was mir ein Anliegen ist einfach, weil ich weiß, wie viel Zeit für das Thema Forecasting drauf geht, Bullshit da teilweise auch einfach mit dabei ist, weil du halt eine Zahl treffen musst. Du musst deswegen Dinge schönreden. Du musst strategize im Sinne von, was zeige ich schon für Deals, welche zeige ich nicht. Und dann geht's mir manchmal als Account Executive sogar auf den Sack, wenn ein Solution Engineer dann halt, was auch immer für Beweggründe ich im Sales hatte, einen Deal so oder so darzustellen, dann vielleicht sogar das Gegenteil bewirkt hat mit seinem, mein Solution Engineer sagt, das ist ein Done Deal. So, oh, fuck, ja. Also, das wollte ich jetzt hier noch nicht offenlegen, weil jetzt gehen mir 10.000 Augen auf den Sack und wollen diesen Deal geclosed sehen oder sowas, ne. Dann will ich nur nicht, dass Solution Engineers auch einen großen Teil ihrer Woche damit verbringen, oh, wie sorge ich dafür, dass mein Forecast gut aussieht, ne? Und wie komme ich auf meine Zahlen und wie strategize ich hier? Da verbrauchen die Account Executives schon genug Zeit mit.
Ja, auf jeden Fall. Also mir geht's da gar nicht drum, dass die ICs irgendwie da Zeit verbringen oder sich da allzu lange damit beschäftigen. Gleichzeitig ist meine Lernkurve schon auch, dass Presales sich ganz gerne mal hinter dem, also Technical Win wäre so der KPI, so dahinter verstecken. Ne? Wir haben ja die Demo gemacht, wir haben hier den POC ausgefüllt, ne? Wir haben einen prompten Job gemacht hier, ne? Also technisch, der Kunde super zufrieden. Ja, genau, aber im Vertrieb ist es leider anders als im Sport. Da gibt's für Platz 2 und 3 kannst du nichts gewinnen. Weil wenn du Zweiter bist, hast du verloren. So. Und viele in meinen Augen haben das noch nicht verstanden. Und am Ende des Tages ist ja eine Sache, die extrem wichtig ist, um dem mal näher zu kommen, ist wirklich zu wissen, warum Veränderung? Also warum Veränderung, warum jetzt und warum mit uns? In dieser Reihenfolge diese Fragen zu beantworten. Und das sind ja letztendlich, also das ist ja das Statement, was dann von mir aus der AE mit in den Forecast nehmen muss. Aber ich bin der Meinung, also zumindest bin ich mit meinen Teams, habe ich versucht, so umzugehen, wir als Presales müssen einen Teil zu dieser Antwort beitragen, weil das ist doch das ultimative Ergebnis von Engagement, Customer Experience und Discovery in unserer Sprache, dass wir wissen, warum wird er hier Geld ausgeben? Und jeder weiß, dass das die Frage ist, die der Head of Sales den Leuten stellen wird. Und ich will das doch als SE auch wissen. Wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich hier einen geilen Deal habe. Und da finde ich, müssen die sich schon involvieren und dann bin ich wieder bei übergreifender Prozess und so wollen wir miteinander umgehen und das ist uns wichtig und bla bla bla. Dass es irgendwie Politics gibt, die Größe, die, fair enough, ja. Also da würde ich jetzt meinen SE nie anweisen, den AE zu torpedieren. Das sollen die selber mit sich ausmachen. Aber bei diesem Warum einfach mit dabei zu sein und da keine faulen Ausreden zu haben. Und ich gönne es meinen SEs, habe ich es schon immer gegönnt, auch mal in so einem Forecast-Call dabei zu sein, weil das, glaube ich, auch eine gute Lernkurve ist, mal zu verstehen, wie es eben dem AE dann halt auch geht. Und keiner hätte da Bock drauf. Also ich habe noch keinen SE getroffen, der gesagt, ja geil, Forecast-Call. Da möchte ich auch mal hier gegrillt werden.
Ja, genau. Es gibt ja auch Gründe, warum Leute lieber sagen Solution Engineering und den Scheiß von Account Executive, den möchte ich mir nicht geben. Gibt sehr viele Gründe, glaube ich. Ich finde, eine Sache, die Solution Engineers dann vielleicht nicht immer mitbekommen ist, wenn man sich wirklich den Job so ein Stück weit interpretiert von, ich komme für die Demo rein und ich zeige, dass wir einen Solution Fit haben, ich hole mir das ab, mache einen Haken dran, sehr cool, und dann bin ich raus und der Rest macht dann hoffentlich der Account Executive, ist eine der schwierigsten Aufgaben, die danach eben noch folgt, ist, meinen Kunden in die Lage zu versetzen, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist so knifflig, weil für einen Kunden steht eine sehr riskante Entscheidung auf dem Spiel. Vielleicht haben wir den Entscheider, vielleicht auch nicht. Dann müsste er intern auch noch verkaufen. Das heißt, wir müssen ihn befähigen, intern zu verkaufen. Und nur weil er eine Demo für 30 Minuten gesehen hat, ist er nicht in der Lage, klar zu artikulieren, was er da gesehen hat und wie das auch seine internen Kollegen toll finden werden und was der Mehrwert dahinter ist. Und diesen Content auf eine Art und Weise bereitzustellen, sodass unser Champion intern verkaufen kann, etwas, was er noch nie vorher gesehen oder verkauft hat, das ist nochmal eine riesen anspruchsvolle Aufgabe, die dann meistens im Account Executive bevorsteht. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass auch Solution Engineers hier noch eine wertvolle Rolle spielen könnten, im Sinne von, welchen Content könnten wir auf welche Art und Weise bereitstellen, sodass auch wir wenn wir in Abwesenheit sind, unser Champion intern trotzdem noch weiterkommt und wieder nicht eben geghostet werden und wir uns fragen, hey, was ist hier eigentlich schiefgelaufen nach der Demo?
Ja, 100%. Also zu glauben, mit der Demo ist es erledigt, da fängt die Konsensbildung ja vielleicht mal an und dann geht's weiter. Und deswegen, also ich persönlich, Technical Win als KPI, fair enough, ja, gibt eine gute Orientierung, aber auf keinen Fall rechtfertigt Technical Win dazu, sich dann hinterher auszuruhen, sondern die Frage muss ja lauten, was kann ich als SE jetzt noch zum Erfolg dieses Deals beitragen? Und das kann ja sein, dass ich mich ganz initiativ mal mit dem technischen Counterpart vom Kunden verbinde und sage so, den hole ich mal ab. Ja? Mit dem mache ich nochmal einen kleinen Deep Dive, der kriegt hier nochmal ein schönes Architektur, so whatever. Ja. Und ich würde mir wünschen, also zumindest wenn es mein SE-Team wäre, dass meine SEs diese Frage von sich aus stellen. Beziehungsweise auch mal mit einem Vorschlag um die Ecke kommen, sagen, ey, ich habe wahrgenommen, in dem Meeting da drüben die Frau Schmidt, so, die schnapp ich mir vielleicht mal, weil das macht Sinn, den Herrn Meier, und dann lass uns übermorgen nochmal sprechen, wo wir stehen. Also ich wünsche mir doch, dass sich alle involvieren und diesen Optimismus an den Tag legen und sagen, so, also wir kriegen dieses Ding hier nach Hause zusammen und ich weiß, welchen Beitrag ich leisten kann. Ne? Und das meine ich auch mit dem, die wollen immer einen Seat at the Table, ja, aber manchmal wollen sie nichts dafür machen. Und dann musst du halt da rein. Ich muss mich dafür verantwortlich machen. Ja? Und ich kann nicht erzählen, naja, also mit Pipeline haben wir jetzt nichts am Hut. Entschuldigung, also am Ende hängt da eure Commission auch dran und wenn wir gerade ein Pipeline-Problem haben und wir legen zusammen und sagen, lass uns auf dieses Event gehen, lass uns hier eine geile Show machen, whatever, ja, dann ist es unsere Aufgabe, da mitzuhelfen. So, also wenn wir uns da einig sind.
Das Vorgehen ist super wertvoll. Ich verstehe natürlich auch, dass einige Solution Engineers dann vielleicht nicht so einfach in diesen Modus reinkommen, weil wenn man gewohnt ist, im reaktiven Modus zu sein, im Sinne von angefragt zu werden für einzelne Work Packages, wie zum Beispiel eine Demo, dann fällt es teilweise schwer, eben dann wieder in den aktiven Modus reinzugehen, zu überlegen, was kann ich eigentlich in dieser Opportunity jetzt proaktiv tun, um die Closing-Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und das ist einer der, ja, sag ich mal, auch der anstrengendsten Jobs von Account Executives, sich immer wieder aufzuraffen, zu überlegen, was muss ich jetzt als nächstes machen, weil sie halt schieben müssen. Und wenn es da noch eine zweite Person gibt, die Schulter an Schulter mit überlegt, wie man anschiebt. Also das ist ein riesen Mehrwert und unschätzbarer Vorteil, wenn ein Account Executive mit so einem Solution Engineer zusammenarbeiten darf.
Ja, und ich sag mal, also jetzt in der heutigen Zeit hast du ja vorhin auch gesagt, also ja, Technologie und dann haben die Nächsten, haben es 2 Wochen später dann auch schon kopiert und so weiter. Also wie viel Differenzierung mache ich heute noch übers Produkt? Ich stelle es mir schwierig vor in den meisten Fällen. Und wenn ich den Anspruch habe, dann der Demo-Affe zu sein, dann kann ich auch weiterhin reaktiv bleiben. Ist okay. Ne, da wird mich immer einer anrufen, wenn ich mal hier irgendwie so ein bisschen Demo machen muss. Wenn ich aber einen anderen Anspruch habe und die meisten, glaube ich, haben den, ja, dann, also, das ist ein Weg, wie das Leben von einem SE dann auch besser oder schöner werden kann. Einfach mal selber das Heft des Handelns in die Hand nehmen und sagen, so, hier ist meine Idee, hier ist mein Vorschlag, lass uns mal in den Dialog gehen. Und ich merke schon, wir haben mehr als genug Munition für weitere Podcast-Folgen. Ich stelle jetzt einfach mal folgende Frage. Haben wir zu dem Thema Head of Sales, Head of Presales Alignment noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was du unbedingt noch gerne teilen wollen würdest?
Nee, ich glaube, da haben wir mal gute Haber-Cruise hingelegt, um im Demo-Sprech zu bleiben.
Ja, damit schließen wir die Haber-Cruise-Tour dann ab. Wenn Leute dich erreichen wollen, LinkedIn wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit. Könnt ihr den Julian suchen und finden und euch gerne connecten. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank, mein Lieber, dass du da warst. Hat eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, dass für die Zuhörenden ein wenig was dabei war.
Hat riesig Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Danke dir. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, dann abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreibe uns. Wir freuen uns definitiv über jede Nachricht bei LinkedIn und beantworten alles. Link zu unseren Profilen findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.